Die Presse.
Es sind Männer mit Namen wie Pierre Vogel, Ibrahim El-Azazi, Abdul Alim Hamza oder Rahim Boateng. Diese Männer sind islamistische Influencer. Und auf sozialen Netzwerken wie TikTok oder YouTube folgen ihnen hunderttausende Menschen, darunter immer mehr Jugendliche. Diese TikTok-Dschihadisten, wie man sie auch nennt, predigen oft in sehr gutem Deutsch und in aufwendig gemachten Videos über die Regeln des Islam. Derzeit zum Beispiel begleiten sie ihre FollowerInnen durch die islamische Fastenzeit, den Ramadan. Manche von ihnen träumen dann auch noch hier und da vom Kalifat in muslimischen Ländern. Der Islam ist also hip geworden. Zu diesem Befund kommen zwei Wiener Journalisten, und zwar Stefan Kaltenbrunner und Clemens Neuhold. Hallo und willkommen. Mein Name ist Anna Wallner und Sie hören, was wichtig ist am Freitag. Ja, die beiden genannten Journalisten Stefan Kaltenbrunner und Clemens Neuhold, die beschäftigen sich schon seit vielen Jahren mit Islamismus und Extremismus, aber jetzt haben sie ein Buch geschrieben mit dem Titel Allahs mächtige Influencer, und dafür haben sie über ein Jahr lang in der radikal-islamistischen Online-Szene recherchiert, Accounts durchforstet, stundenlang TikTok-Reels angesehen. Das Buch, das jetzt erscheint, verstehen die beiden als Weckruf. Es soll kein Werk sein, das nur über den Terrorismus berichtet, sondern eher soll es die Ausbreitung des radikalen Islams unter Jugendlichen in ihrer Gesamtheit erfassen. Ja, und in dem Buch formulieren sie auch einen konkreten 12-Punkte-Plan gegen Online-Islamismus mit Forderungen wie dem gerade auch vom neuen Bildungsminister vorgeschlagenen Handyverbot an Schulen in den ersten 8 Schuljahren. Bei mir zu Gast ist heute in unserer Freitagsfolge einer der beiden Autoren, nämlich Stefan Kaltenbrunner. Der Autor und Journalist hat selbst Islamwissenschaften studiert, war unter anderem Chefredakteur des Monatsmagazins Datum und des Nachrichtensenders Puls24. Hallo Stefan, schön, dass du da bist.
Gerne, danke für die Einladung.
Stefan, wir kennen einander gar nicht so rasend gut, aber wir sind Kollegen und als Kollegen per Du und wollen das aus Transparenzgründen auch hier so halten. Du und der Herr Kollege Clemens Neuhold, Journalist beim Profil, haben eben gemeinsam an diesem Buch Allahs mächtige Influencer geschrieben. Mhm. Jetzt würde mich mal interessieren, was gab denn da eigentlich den ursprünglichen Anstoß, sich diesem Thema zu widmen? War das vielleicht das abgesagte Taylor Swift-Konzert oder war das was anderes?
Nein, in Wahrheit haben wir das schon vorher uns überlegt. Also wir beschäftigen uns beide seit Jahren mit Migration, Terrorismus, Clemens vor allem im Profil, dass er sehr, sehr stark im Thema drinnen ist, Integration und Migration. Und wir haben es ja gesehen, die letzten oder die vergangenen Jahre, wie sehr wir vom politischen Islam in der öffentlichen Debatte beeinflusst werden, respektive wie das debattiert wird. Es hat auch in den vergangenen Jahren sehr viele Terroranschläge gegeben. Und was wir halt bemerkt haben, dass dieser Islamismus oder dieser radikale Islam auf Social Media unfassbar groß geworden ist die vergangenen Jahre. Und das hat sich in der Pandemie aufgebaut und das war eine Welle und mit dem 7. Oktober ist das dann Tsunami geworden.
Hm. Ihr sagt jetzt, dass ihr euer Befund ist, für einen Teil der muslimischen Jugendlichen ist der radikale Islam der Online-Salafisten mittlerweile sowas wie Mainstream geworden. Hm. Mich würde jetzt interessieren, wie seid ihr das angegangen? Du hast schon erwähnt, ihr seid beide in dem Thema drin, ihr recherchiert da eh immer viel, aber was war euch für dieses Buch jetzt wichtig?
Also der wichtigste Aspekt in diesem Buch war, dass es kein Buch über den Terror ist. Also der Terror ist die Ultima Ratio. Das heißt, es gibt Personen, die sich so radikalisieren im Netz, dass sie dann wirklich einen Terroranschlag machen. Wir wissen aus Statistiken oder aus Erfahrungen, auch in Österreich leider, dass diese Personen immer jünger werden, dass das zum Teil wirklich Kinder sind, also 13, 14 Jahren, wie in Graz eine 14-Jährige, die einen Anschlag machen wollte, oder 14-Jähriger, der im Westbahnhof einen Anschlag machen. Wir wissen den vermeintlichen Taylor Swift-Attentäter, der zwar ein bisschen älter war und nicht ganz in dieses Muster passt. Das ist die Ultima Ratio, dass wirklich junge Menschen der Ansicht sind, im Sinne ihres Glaubens oder ihres Glaubensverständnisses ungläubige Menschen töten müssen. Das ist ein Phänomen, das wir vor ein paar Jahren nicht kannten, das völlig neu ist, das sich jetzt die letzten Jahre manifestiert hat. Und wir wollten einfach dahinter schauen, wie kann es passieren. Dass
Wobei, es, darf ich dich gleich unterbrechen, weil du sagst, ein völlig neues Phänomen, stimmt das überhaupt so? Weil die Anschlagskultur, sage ich jetzt sehr ein blödes Wort, also diese Idee, Ungläubige töten zu wollen, ist ja schon länger da. Ich meine, wir hatten radikale islamistische Anschläge in den 90er Jahren, in den Nullerjahren.
Aber diese TikTok-Terroristen, wie wir sie nennen, sind komplett neu.
Das ist nur die Verbreitung.
Es hat immer schon Anschläge gegeben, es hat ein IS gegeben in Europa, das ist relativ gut zerschlagen worden. Also es gibt nicht mehr diese wirklich koordinierten Anstiege, sondern das sind Einzeltäter. Und was komplett neu ist seit ein paar Jahren, dass sie sich alleine zum Teil im Kinderzimmer oder im Flüchtlingsheim radikalisieren und es stehen keine Organisationen mehr dahinter. Ja.
Und was auch neu ist, ist die Menge, weil ihr habt zum Beispiel einen Gesprächspartner, das fand ich ziemlich beängstigend, die Aussage, ein Wiener Strafverteidiger hat euch gesagt, dass er grob geschätzt davon ausgeht, dass sich jeder zehnte muslimische Bursch durch Hassprediger im Internet radikalisiert. Also es ist einfach auch die schiere Menge.
Genau, jetzt müssen wir aber definieren, was ist jetzt Radikalisieren? Und da ziehen wir eine klare Grenze. Auf der einen Seite ist das der Terror, das ist die Ultima Ratio, aber auf der anderen Seite ist das dieser politische Islam, diese extremistische, rigide Auslegung des Islam, was die Prediger auf TikTok vor hunderttausenden Jugendlichen propagieren, dass das zum Mainstream geworden ist. Das heißt, die Radikalität wird zur Normalität. Und das ist der Hauptpunkt unseres Buches, wo wir sagen, wie konnte das auf der einen Seite passieren? Also wer sind diese Verführer? Wie arbeiten die? Welche Mechanismen haben die? Und auf der anderen Seite, wer sind eigentlich die Verführten? Wer sind diese Jugendlichen, die glauben, sie müssen jetzt das tun, was der Prediger im Internet sagt, bis hin zu Schulen, aber das werden wir noch besprechen.
Genau. Ich würde gleich gern dabei bleiben, bei dem Satz, den du gesagt hast, wer sind diese Prediger oder diese islamistischen Influencer? Und vor allem auch, wie viele gibt es eigentlich? Für alle Menschen, die sich nicht so viel damit beschäftigen, ich habe selber den Versuch gemacht, auch auf TikTok ein bisschen mit Stichwortarten loszulegen. Wie findet man dann dieses Thema? Wie findet man solche islamistischen Influencer, zum Beispiel auf TikTok oder YouTube?
Also TikTok, muss man erklären, ist im Prinzip eine der Apps, die am schnellsten süchtig macht. Der Algorithmus von TikTok ist so ausgelegt, vereinfacht erklärt, wenn man sich ein Video ansieht, ein bisschen länger, dann weiß TikTok, das interessiert mich. Also wenn ich jetzt eingebe Islam oder ich sehe irgendwelche Nachrichten über Gaza auf TikTok, ein kurzes Video und ich bin ein bisschen länger dabei, bekomme ich das nächste Video. Wenn ich da wieder ein bisschen länger dabei bin, bekomme ich das nächste Video. Wenn ich eins like oder kommentiere, weiß TikTok, okay, das ist sein Thema, da müssen wir ihn faktisch mit noch mehr Videos füttern und das wissen auch die Islamisten, so arbeiten sie auch. Das heißt, sie sind vernetzt und produzieren massenhaft Videos und wissen genau diesen Mechanismus von TikTok, nicht nur Islamisten, sondern auch Rechtsextremismus, dass das die absolut perfekte Waffe ist, um Jugendliche zu indoktrinieren. Weil der Algorithmus es vorgibt, dass man immer das Gleiche sieht, dass man nichts mehr anderes sieht und sich innerhalb von wenigen Stunden in einer völlig islamistischen Parallelwelt befindet. Und wenn man 13, 14, 15, 16 Jahre ist, kommt man da nur mehr schwer raus. Und diese Prediger, die gibt es ja schon lange. Ja, also in den 2000er Jahren, Mitte 2000er Jahren, können sich viele erinnern, in den Fußgängerzonen. Ja, da hat es diese sogenannte Lease-Bewegung gegeben, wo die Koran-Verteilungsaktion war das und die haben versucht, dort irgendwie neue Muslime zu generieren oder für ihre Ideologie zu begeistern. Das hat sich dann aufgehört zu Beginn der Pandemie. Es hat dann sehr viele Prediger gegeben, die mit dem IS kooperiert haben. Sehr viele sind nach Syrien auch gegangen. Und das haben die Behörden zwar spät, aber dann doch erkannt, um diese Netzwerke zu schlagen. Was die Prediger aber erkannt haben, dass das Internet für sie viel besser ist. Die haben sehr schnell begriffen, auf der Straße kann ich 20 ansprechen, im Internet kriege ich 100.000. Und zu Beginn der Pandemie ist das explodiert. Da hat es dann Prediger gegeben, die hat man vorher nur in Hinterhofmoscheen gekannt, die auf einmal zum Superstars wurden. Ja, die haben dann 300.000, 400.000 Klicks gehabt. Ja, und wir haben jetzt ein Phänomen auf TikTok, das wir unterscheiden müssen. Es gibt diese alte Garde, diese alten Salafisten, diese bärtigen Männer mit Hauben, die sehr radikal in der Sprache sind. Und dann gibt es einen neuen Trend, das sind diese jungen Islamisten, also diese jungen Prediger. Die haben mit Gewalt und Terror wenig zu tun, aber die sind hip, die sind cool. Die machen Videos wie Netflix-Serien. Ja, die sprechen genau die Sprache der Jugendlichen. Die wissen genau, wo sie angreifen müssen. Ja, die wissen, wo sie leben, wie sie arbeiten, welche Probleme im Job sie haben. Ja, und das verfängt sich bei den Jugendlichen.
Und vor allem können sie oft sehr gut Deutsch und einige von ihnen sind Konvertiten. Mhm. Das heißt, ein Name zum Beispiel, der da immer wieder auftaucht, ist der Rahim Boateng, der sehr gut Deutsch spricht und erst 2015, wie er selbst in Videos sagt, zum Islam konvertiert ist, davor überhaupt nicht religiös war, grundsätzlich, glaube ich, christlich, sogar also taufscheinchristlich erzogen wurde, obwohl er auch betont, er ist nicht getauft worden. Und der ist schon zu einer Figur geworden, die in Deutschland sogar auch zu Protestaktionen aufruft und viele Menschen versammelt und dort dann das Kalifat für muslimische, in muslimischen Ländern verherrlicht.
Genau, er ist einer der führenden Figuren einer Organisation, die sie Muslim oder Islam Interaktiv nennen. Das ist diese Kalifatsbewegung, die aus einer Terrororganisation hervorgeht, in Deutschland auch verboten ist, aber die sich jetzt anders nennen. Und das ist auch ein Bereich dieser Prediger. Also wir haben diese alte Garde, die eher so mit Bart und wie man sich's vorstellt, dann hat man diese neue Garde und die Muslim Interaktiv, das ist so die intellektuelle Sparte. Ja, die sind hochgebildet, die haben super Jobs, haben eine super Ausbildung und propagieren in den eher akademischen Bereich hinein dieses rigide Islamverständnis, unter anderem, dass sie sagen, wir brauchen ein Kalifat, wir möchten in einem Kalifat leben. Und das verfängt sich bei Studenten auf Unis etc., die das super cool finden. Und mit dem Effekt, dass auch eher bildungsferne Schichten sich das ansehen und sagen, hey cool, der Zahnarzt oder der Doktor oder der, der ist da auch dabei, das muss ja was für mich sein. Und die holt dann der andere Prediger ab, der von der Straße, der die Sprache spricht, der einen Hoodie auf hat, der eine Rolex-Uhr hat. Ja. Das finden die dann cool. Ja,
ja, der Boateng studiert selber.
Der möchte Lehrer werden,
Uni,
glaube ich.
Lehrer werden. Da gab es auch die Diskussion, ob man ihn überhaupt von der Uni schmeißen soll. Die hat sich entschieden, ihn nicht von der Uni zu schmeißen. Okay, und wie ist denn das jetzt? Da sind eben viele Deutsche. Es ist eine sehr Deutschland geprägte Szene. Wie ist denn das in Österreich? Gibt es islamistische Prediger oder so, man sagt ja irgendwie so TikTok-Dschihadisten, die ihre Homebase in Wien oder in Österreich haben?
Ja, wobei die nicht so populär sind, also nicht diese Reichweiten haben wie diese deutschen Prediger. Aber man konzentriert sich in der medialen Berichterstattung immer auf diese 3, 4, 5, 6 deutschen Prediger. Was wir aber haben, sind zigtausende, muss man sagen, Prediger, die auf TikTok sind, die aus Afghanistan predigen, die aus Saudi-Arabien predigen, die aus Bosnien predigen. Das sind radikale Islamisten und Salafisten, die vor allem die Flüchtlingscommunity anspricht. In Österreich muss man da nennen Tschetschenen, also ein Teil der Tschetschenen ist sehr islamistisch sozialisiert. Viele Tschetschenen in Österreich sind auch zum IS, nach Syrien gegangen. Ein Teil ist super integriert, aber das ist so ein salafistisch-islamistisches Milieu, die nicht von Österreich in Predigern indoktriniert werden, sondern von Predigern in Grosny oder von Kabul. Und das ist ja das Gefährliche an dieser TikTok-Maschinerie, dass wir uns sehr auf diese wenigen konzentrieren, die halt Deutsch sprechen, aber die große Gefahr sind halt die, die aus dem Ausland predigen, weil die sind dann wirklich die, die diese Radikalisierungsspirale in Gang setzen. Weil auf TikTok, das ist ja nur quasi die Vorstufe, das ist ja nur so, da wird die Saat gesät, die wirklich bösen Sachen, wo es dann wirklich in die Radikalisierung Richtung Terroranschlag geht, die passieren ja nicht auf TikTok, sondern auf Telegram oder anderen Kanälen.
Wo du dann langsam hingelenkt wirst, wenn wenn du dich als besonders interessiert und wahrscheinlich Nachrichten schreibst, wahrscheinlich werden die auch mit Direktnachrichten fischen, nicht? Schreibe mir Direct Message und dann kriegst du mehr Infos.
Genau.
Und,
die Frage wird immer gestellt, wie das passieren kann und vielleicht kann ich das kurz erklären. Es ist so wie bei einem Fußballspiel, ja. Wenn so eine Jugendmannschaft spielt, Mädchen oder Buben, sitzen öfter Scouts auf der Bühne von großen Vereinen, die schauen sich an, okay, der Verteidiger, der ist echt talentiert, mit dem sprechen wir jetzt einmal. Und bei den Islamisten und Salafisten oder Dschihadisten funktioniert das ähnlich. Die schauen sich an, zum Teil mit Bots, ja, also automatisch generiert, wer kommentiert viel, wer interagiert, wer liked etwas und dann bekommt man Einladungen. Wir haben das selbst probiert, da kriegst du dann Links Richtung Telegram. Das sind geheime Chats, wo du dann nicht mehr Einblick hast vom Staat her. Und dort passieren dann wirklich diese Rekrutierungswellen. Da geht's dann weiter, man diskutiert, irgendwann bekommt man eine Telefonnummer, da ruft man an, vielleicht gibt's noch ein Treffen und dann beginnt die Radikalisierungsspirale auch Richtung Terror anzulaufen.
Wir hören übrigens sehr viel von Männern, von Burschen, wie ihr auch selber schreibt. Aber was mir auch auffällt, ist, dass es immer mehr junge Frauen gibt, die konvertieren zum Beispiel, die mit Hijab vor der Kamera stehen und diesen überhaupt nicht radikalen, aber doch konservativen islamischen Lifestyle verherrlichen. Gerade jetzt, wir haben vorher schon im Vorgespräch gesprochen, der Ramadan läuft seit einigen Tagen, ist das wirklich zu merken. Und das ist auch, finde ich, interessant, der Ramadan ist jedes Jahr, dass es mir als jemand, die soziale Netzwerke beobachtet und überhaupt nicht in dem Themenfeld natürlich sonst aktiv ist, zum ersten Mal auch auffällt. Es wird mir immer wieder etwas eingespielt auf Instagram, ich bin besonders viel auf Instagram. Und deswegen die Frage, die ich habe dir zum Thema muslimische Mädels auch
großes Kapitel, ja. Also man muss dazu sagen, für die Salafisten oder Islamisten oder Dschihadisten sind ja Frauen nicht vorgesehen, in der Öffentlichkeit zu agieren. Das heißt, Frauen haben zu Hause zu sein, haben sich zu bedecken, haben sich um die Kinder zu kümmern, sind nicht auf TikTok oder im öffentlichen Raum erwünscht. Ja, wenn gebetet wird in der Moschee, Frauen sind im anderen Raum. Es ist immer eine strikte und Geschlechtertrennung ab schon, wenn die Mädchen 7, 8 Jahre alt werden. Ja. Die Frauen sind aber jetzt nicht per se die unterdrückten Wesen, sondern haben auch zum Teil wichtige Rollen in diesem salafistischen Kosmos. Ja. Sie agieren so wie ein salafistisches Backoffice. Sie organisieren Treffen, stellen Finanzierungen auf, treffen sich mit anderen Frauen, organisieren Koranzirkel, sind sehr stark in der Kindererziehung drin, übersetzen Predigten aus Deutsch. Zum Beispiel IS waren wahnsinnig viele Frauen, die nach Syrien gegangen sind. Der IS hat ihnen dort das Paradies versprochen, hat gesagt, dort seid ihr noch eine Frau, ihr werdet geschätzt und nicht auf euren Körper reduziert. Und man hat diese Frauen IS-Bräute genannt, so ein bisschen, die haben ja nichts damit zu tun, das sind ja arme Opfer. Das Gegenteil ist aber, dass viele wirklich da dabei waren, die viel ideologisierter waren, viel radikaler als die Männer und sehr viel im Hintergrund gemacht haben. Was wir aber jetzt bemerken auf TikTok, ist eine Frauenbewegung, den wir den Halal-Feminismus nennen. Ja, Halal heißt erlaubt, im Gegensatz zu Haram verboten. Das sind sehr selbstbewusste junge Frauen, die perfekt mit einem Hijab gekleidet, super geschminkt, ihr total super islamisches, muslimisches Leben propagieren. Ja. Die verkaufen Lippenstift, Kajalstift und dazwischen werden immer so ein bisschen islamisch sehr konservative Botschaften mit eingestreut. Ja. Es gibt da zum Beispiel muslimische Pärchen, wir haben das genannt, so ein bisschen Romeo und Julia, lieben den Koran, die ihr tägliches Leben propagieren, wenn sie treffen, sie mit Hijab, die ist vielleicht 20, 22 Jahre alt, und was sie essen, also ganz banale und naive Dinge. Aber dazwischen gibt es dann immer die Botschaft, wer darf sie ohne Kopftuch sehen? Die Mutter? Ja. Der Vater? Ja. Mein Cousin? Nein. Wer darf neben ihr im Bus sitzen? Oder dürfen wir Musik hören? Nein, dürfen wir nicht. Oder dürfen wir Bilder im Haus haben? Das heißt, diese Botschaften, was die radikalen Prediger sehr aggressiv verbreiten, machen die sehr subtil. Wir nennen das so ein bisschen so den Wellness-Islam, ja, so Wellness-Influencer, die das so beiläufig mit einstreuen. Und die haben zum Teil 6, 7, 800.000 Follower. Das sind wirkliche Superstars mit Millionen Zugriffen. Und junge Mädchen sehen das natürlich total super. Das ist perfekt, dieses Leben, was die da führen. Den Kopftuch, das ist wunderbar. Ja. Jetzt muss man dazu sagen, es spricht nichts dagegen. Wir sind nicht dazu da, dass wir Frauen vorgeben, ob sie jetzt ein Kopftuch tragen oder das ist mir völlig egal. Aber es ist natürlich die Frage, wo zieht man die Grenze, wo es politisch wird, ja? Wo das Kopftuch wird propagiert, egal von den Salafisten oder Liberalen, auch als Freiheitssymbol. Ja? Jetzt kennen wir natürlich muslimische Länder wie den Iran, wo das ganz und gar nicht ein Freiheitssymbol ist. Aber man versucht dort mit einer wirklich sehr rigiden politischen Agenda dieses Kopftuch für Frauen als Normalität darzustellen. Wenn eine Frau ein Kopftuch absetzt, ist alles gut. Aber es ist die Frage, wo ist die Grenze? Mhm. Ja? Wenn es Kinder aufsetzen oder wenn es unter Druck gesetzt werden und diese Prediger und auch Frauen bauen einen immensen Druck auf Frauen. Ja?
Ja, vor allem finde ich ja interessant, das ist jetzt zwar nicht das Thema unseres heutigen Podcasts und auch nicht eures Buches, aber wenn man gerade eben diese InfluencerInnenwelt ansieht bei Frauen, das siehst du ja auch in anderen Religionen, du siehst plötzlich auch sehr christlich.
Trade-wise, also
die Trade-wise, das ist eine, das ist nicht immer automatisch mit Religion verbunden, aber oft.
Aber auch,
viele Kinder, also es gibt dann diese Videos, wo dann alle ihre 10 Kinder hintereinander kommen und wo auch von Regeln die Rede ist und so weiter. Und selbst bis zur Insta-Mom, die sozusagen in unseren Breiten üblich ist, die ihr Leben als Mutter besonders in den Mittelpunkt stellt. Also man sieht überall die Parallele, dass Frauen sich freiwillig in ein Korsett begeben, egal ob es aus einer Religion ist oder aus einem gesellschaftlichen.
Genau, beim Islam muss man aber hinterfragen, ob es wirklich freiwillig ist. Ja, es gibt also diese.
Na gut, die Frauen, die konvertiert sind. Ich habe heute, wirklich heute reingekippt, auch ein bisschen im Zuge unserer Schritte. Nein, ich habe mir den Namen gar nicht gemerkt, und zwar auf Spotify eine junge Deutsche, die dann sagt, das ist ihr erstes Ramadan und sie spricht auch ganz normal Deutsch und aber erzählt Dinge, wo ich mir denke, das ist doch alles ein Blödsinn. Also das kann alles nicht stimmen. Das liegt alles so auch sehr dann nicht sehr inhaltsstark.
Ja, es ist so eine muslimische Glitzerwelt, die dargestellt wird, die aber sehr konträr ist. Zum Teil wirklich die Lebenswelten von Frauen in muslimischen Ländern, die völlig unterdrückt werden. Ein Beispiel ist vielleicht noch Frauen, also wir haben ein großes Kapitel über Frauen geschrieben, Konvertitinnen. Ja. Es gibt im Gegensatz zum Christentum, wo die Kirchen leer sind, im Islam einen sehr großen Zulauf. Also sehr viele Menschen, es gibt keine Statistiken, konvertieren zum Islam. Und auf TikTok ist das ein richtiger Hype. Ja. Es gibt eine Kanadierin, von der ist das ausgegangen, Back to Earth, und die hat den Slogan We Woke Up. Ja. Und
unter
We Woke Up konvertieren Hunderte, wenn nicht sogar Tausende Frauen weltweit, auch Männer, ja, zum Islam. Warum? Weil ihnen in dieser Gesellschaft, wo in dieser komplexen Gesellschaft der Islam Ordnung verspricht, ja, mit ganz klaren Regeln, mit einem klaren, wir schützen dich als Frau, du bist in unserer Gemeinschaft, wir überhöhen uns. Und ein exemplarisch ist vielleicht die deutsche Boxerin Hannah Hansen, die sehr populär auf TikTok ist. Die hat eine sehr interessante Biografie, die war Model, die war hat für Hugo Boss, Vivienne Westwood, war die auf den Laufstegen Paris, London, war sie dann DJ'n, also sie hat Musik, elektronische Musik gemacht. Dann ist sie ins Kickbox-Geschäft eingestiegen, war dort Weltmeisterin, hat dann zwei Töchter, glaube ich, bekommen. Und dann wollte sie richtig, also das normale Boxen, da hat sie aber eine Augenverletzung bekommen, hat dann ihre Karriere beendet. Und sie hat den Islam entdeckt. Und seit 2-3 Jahren predigt die extrem radikal einen salafistischen Islam und ist völlig bedeckt und erklärt allen, warum der Islam für die Frau besser ist. Ich habe ein Interview mit ihr gemacht und da hat sie mir erklärt auf die Frage, naja, Frauen in muslimischen Gemeinschaften, und ich habe selber Islamwissenschaften studiert und kenne eigentlich die arabische und muslimische Welt sehr gut, es ist wirklich eine radikale Unterdrückung, Jemen oder egal wo. Ja. Und sie erklärt mir, nein, das stimmt einfach nicht. Das ist dieser westliche Narrativ, es ist das Gegenteil der Fall. Der Islam hat der Frau erst ihre Rechte gegeben. Und was wir im Westen machen, wir nehmen ihr die Rechte weg, wir reduzieren sie auf den Körper, während der Islam die Frau schützt. Und dieser Narrativ ist auf TikTok dermaßen populär, dass auch junge Mädchen sagen, hey cool, genau so ist es.
Das ist absurd. Es ist wirklich absurd und eigentlich schwer auszuhalten. Ich wollte dich fragen,
ob ich ein Kopftuch ertrage?
Nein, ob dieser Konvertitentrend, ist das, du hast das jetzt gerade mit der Unordnung der Welt ein bisschen erklärt. Ich hätte ja gedacht, das ist auch natürlich wiederum der von dir schon erwähnte 7. Oktober 23 und diese Welle an auch Hass gegen Juden und diese Antisemitismuswelle, aber natürlich auch der Backlash, wie Israel im Gazastreifen ja drüber gefahren ist, der da viel dazu beigetragen hat. Ist
also
das nicht das, ganz richtig?
Ja, also der 7. Oktober war eigentlich der absolute Tsunami, der dann ausgebrochen ist auf TikTok und auf den sozialen Kanälen. Was wir beobachtet haben, oder auch Terrorforscher oder Extremismusforscher, der 7. Oktober hat muslimische Gemeinschaften wie einen Kitt zusammengehalten. Die sind ja untereinander nicht immer zum Teil verfeindet. Das ist Sunniten, Schiiten, unter den Sunniten gibt's dann die Wahhabiten und die mögen die nicht. Und das war wirklich ein Kitt für die. Das war wirklich eine Welle, wo man sagt, wir schon wieder die Opfer der Westen, der Imperialisten, die Zionisten wollen schon auslöschen und wir müssen was dagegen tun. Also der 7. Oktober war in der Bewertung bei vielen Staatsschützern viel extremer für die muslimische Gemeinschaft als 9/11. Und diese Auswirkungen werden wir auch noch die nächsten Jahre bemerken. Was man auch bemerkt, um auf deine Frage Konvertiten, ja, es gibt es, also dass vor allem auch viele Frauen wieder so als Protest gegen diesen Imperialismus ihrer Ansicht nach und diesen Zionismus, der ja alles zerstört, zum Islam konvertieren. Ich habe ein sehr langes Gespräch mit einem deutschen Staatsschützer gehabt, der sich sehr mit dieser Materie beschäftigt und der hat mir erzählt, er kennt wirklich sehr hochgebildete akademische Frauen, die plötzlich der Meinung sind, der Islam ist der Weg, wo sie aus dieser ganz furchtbaren, durcheinander und unordentlichen, chaotischen Gesellschaft rauskommen, der ihnen wirklich ein klares Bild gibt.
Und da wollte ich jetzt fragen, weil ein Teil auch immer ist, auch bei euch, wir kommen dann noch auf die 12 Punkte, die ihr vorschlagt gegen Online-Journalismus sagen.
Das
natürlich Online-Islamismus. Ja, genau. Da kommen wir noch dazu, aber eine Frage ist, es heißt sehr oft, man muss jetzt sozusagen in dem Internet, in den sozialen Netzwerken eine Gegenerzählung schaffen und Jugendliche mit anderen Inhalten begeistern. Und ich frage mich, wie kann das überhaupt funktionieren? Weil das ist ja eben diese Mischung aus einem strengen Glauben, der einem irgendwie einen Halt gibt. Genau. Noch dazu ein höheres Ganzes, für das es sich zu kämpfen lohnt. Ich meine, wie soll das gehen? Wer soll da?
Ja, es ist extrem schwierig. Also was wir zum Beispiel in den letzten Tagen, ich habe das gestern mit den von dir schon erwähnten Ahmed Mansour diskutiert, was auch jetzt im Ramadan für viele auch zeigt, dass das wichtig und richtig ist, wenn man fastet, auch in der Schule als kleines Kind. Da gibt es Vorbilder, das sind Fußballstars. Und man hat das bis jetzt ein bisschen unterschätzt. Das sind Muslime, die sehr streng den Glauben leben und jetzt im Ramadan zum Teil nicht spielen. Und es hat gestern, glaube ich, in Lyon das Spiel Lyon gegen Borussia Dortmund gegeben, wo mit Dämmerung Einbruch, also zum Fastenbrechen, das Spiel unterbrochen worden ist.
Damit die was essen können.
Damit die muslimischen Fußballer trinken und kurz was essen können, weil sie ja vorher gefastet haben. Ja. Jetzt ist das jeden, obliegt das jedem, ob er das tun will oder nicht, aber es heißt ja im Koran, dass Leute, die arbeiten oder schwer was tun, eigentlich vom Fasten ausgenommen wird. Aber da gibt es trotzdem Fußballstars, die dermaßen auf Instagram, die haben zigtausende Fans und die sagen, hey cool, schau, der macht das auch, das muss ja richtig sein, was der tut. Und auf der anderen Seite hat er den Salafi Prediger, der sagt, wenn du nicht fastest, dann landest du sowieso in der Hölle. Aber wenn du fastest, dann erwartet dich das Paradies.
Und das ist, wie gesagt, wirklich neu, oder? Dass man den Eindruck hat, also neu ist nicht der Ramadan natürlich, aber ja, neu ist, dass der Ramadan so einen öffentlichen Stellenwert bekommt und so nach außen getragen wird.
Ja,
und wir haben ja auch jetzt in Wien diese Diskussion, dass es sich auch in den Schulen in diesem Jahr besonders
nicht nur in Wien,
bemerkbar
in Deutschland auch,
macht.
Ja.
Aber dass eben jetzt vor allem junge Schüler und Schülerinnen so stark auf dem Ramadan folgen wollen. Und es schwer ist das im Unterricht.
Ist ja gegen den Ramadan nicht zu sagen, wer fasten möchte, sollte fasten und wir haben Religionsfreiheit und alles gut und schön. Was wir aber bemerken, dass einfach der Ramadan auch so ein sichtbares Zeichen nach außen ist. Ja, Muslime in der Diaspora haben zum Teil einen sehr konservativen und Verständnis, oder es wird immer konservativer, das Verständnis des Islam, und die sehen das sehr gerne zum Teil, dass ihre Kinder fasten, weil es einfach ein sichtbares Zeichen ist. Ich habe mit sehr vielen Lehrern die letzten Tage geredet. Es ist jetzt nicht der Mega-Hype, sondern es passiert in Klassen mit sehr vielen muslimischen Schülern. Also wo die Mehrheit ist. Also in anderen Schulen, wo das weniger ist, ist das natürlich kein Problem. Aber es hat sich natürlich verstärkt, weil der Zuzug stärker geworden ist und weil es mehr Klassen mit muslimischen Schülern gibt. In Wien sind es, glaube ich, 30%, wenn ich es auswendig weiß, insgesamt. Und da verfängt sich auch diese Propagandamaschinerie dieser TikTok-Prediger, die ihnen permanent sagen, was richtig und was falsch ist. Ja? Und wie sehr sich das verfängt, ich gebe immer ein Beispiel, ja, wenn wir dann wieder zum Ramadan zurückkommen. In Deutschland ist einer großen Lebensmittelhandelskette aufgefallen, dass viele muslimische Lehrlinge kündigen. Und sie haben nicht gewusst, warum. Die haben von Tag 1 gesagt, okay, ich mache den Job nicht mehr. Ne? Und dann haben die da ein bisschen nachgeforscht und dann sind sie draufgekommen, dass der TikTok-Prediger gesagt hat auf die Frage, darf ich in einem Lebensmittelgeschäft arbeiten? Sagt er, ja, darfst du natürlich, aber es darf kein Schweinefleisch verkauft werden und kein Alkohol. Und somit hat er ihn aus der Gesellschaft rausgenommen, also aus seinem Job rausgenommen. Und wir sehen es auch in vielen Schulen, wo sich vor allem Burschen überhöhen und ihre Identifikation aus dem Islam nehmen und dann anderen erklären, was richtig und was falsch ist. Und dieser Druck wird aufgebaut. Und beim Ramadan ist es relativ ähnlich, dass die Kinder mittlerweile von den Eltern unter Druck, sie möchten auch so sein und sie möchten auch da mitmachen und dann in die Schule gehen und irgendwie in der zweiten Stunde umkippen, weil sie nichts trinken und nichts essen. Und dann schauen sie ins Internet rein und dann sagt der TikTok-Prediger, also wenn du jetzt nicht fastest, du weißt eh, was passiert. Also dir ist eh klar, was dann kommt. Und das ist so eine Melange, wo diese Jugendlichen kaum rauskommen und das auch zum Teil cool finden.
Ja, sehr schwierige Situation. Jetzt hat diese Woche der neue Bildungsminister, der NEOS, Christoph Wiederkehr, von einem Handyverbot für die ersten 8 Schulstufen gesprochen, das er einführen möchte.
Hat unser Buch gelesen.
Vielleicht, das wollte ich gerade sagen, denn das Handyverbot an Schulen bis 14, also bis zum Alter 14, ist auch einer eurer 12 Punkte gegen Online-Islamismus. Wieso seid ihr der Meinung, dass das einen Effekt haben kann? Weil ich meine, die Kinder können sofort, wenn sie aus der Schule rausgehen und am Wochenende ja weiterhin wie an der Nadel an ihrem Handy hängen.
Ich glaube, es ist nur ein kleiner Baustein in dieser sehr komplexen Situation, wo wir uns befinden, wo ja, wenn wir uns das politisch ansehen, wir ja permanent nur so ein bisschen populistische, tagesaktuelle Forderungen sehen, die im Prinzip mit Integration wenig zu tun haben. Also wenn ich mir nur anschaue, das Bundesland Niederösterreich, wo man offenbar eine verpflichtende Nikolofeier in die Landesverfassung schreiben möchte und damit meint, das Integrationsproblem lösen zu können, das ist natürlich völlig der falsche Weg. Das heißt, es braucht einen Baukasten von verschiedenen Werkzeugen, die man verwenden muss, um diese Thematik irgendwie lösen zu können. Eines ist, und das sagen ja auch viele Lehrer, die sagen, es ist einfach unerträglich, dass die Kids mit 6, 7 Jahren in die Schule kommen und permanent am Handy. Sie können sich nicht konzentrieren. Was die Social-Media-Kanäle betrifft, gibt, glaube ich, keinen Psychologen, der sagt,
vor zwölf ist das
wirklich, ich bin jetzt ein großer Gegner davon, dass man irgendwas verbietet, aber die Inhalte, was halt auf TikTok oder Instagram oder sonstiges sind, ist halt einfach hochproblematisch. Und es gibt ja Beispiele, Albanien, die haben es jetzt einmal ein Jahr verboten, weil es eine Challenge im Internet gegeben hat, wo dann ein Bub getötet worden ist und der Präsident gesagt hat, okay, wir haben einen Dieb im Viertel und den verjagen wir jetzt. Also man muss das einfach diskutieren. Also ich glaube, wenn du permanent am Handy bist und es blinkt und die Eltern rufen rein, kannst du einfach nicht konzentrieren. Also ich finde das im Prinzip eine sinnvolle Maßnahme, ja.
Bin gespannt, ob es gelingt. Ich auch nämlich.
Also ja,
ich
du bist
würde
auch. Okay.
Wünschen, dass ja. das kommt. Das fände ich eine gute Sache. Ich wage nur zu bezweifeln, dass natürlich...
Es ist aber nur ein Baustein, ja, dass man natürlich. Mal sagt, okay, die Kinder sollen sich mal 5 Stunden auf den Unterricht und ich glaube, das bringt
und
den Kindern...
Und in Ganztagsschulen sogar länger.
Ja, genau, sogar länger, genau.
Und wie lauten dann die anderen 11 Punkte eures? Also ich möchte jetzt nicht alle 11 Punkte, aber so ein bisschen eine
also
Richtung
eures unsere Botschaft, die wir verbreiten möchte, was ich am Anfang gesagt habe, ja, ist kein Buch über Terror, es ist auch kein Buch, das pauschal alle Muslime in einen Topf wirft. Ganz im Gegenteil, fast alle Muslime in diesem Land sind super integriert, sie sind aber nicht sichtbar. Ja, das sind säkulare, liberale Muslime. Und wir sind der Meinung, darum haben wir auch dieses Buch geschrieben, dass wir auch ein Buch für Muslime schreiben, dass wir sagen, auch im Titel das klar machen, das ist unsere Jugend. Ja. Also wir sagen nicht, das ist eure Jugend, sondern das sind Jugendliche, die mit uns leben. Die werden nicht zurückgehen oder irgendwo, die sind da geboren, die werden hier aufwachsen, die werden in die Schule gehen. Das heißt, es sind alle gefordert, unsere Jugend vor diesen Sachen einfach zu schützen oder das einzudämmen. Und da braucht es vor allem auch die muslimische Gemeinschaft dazu. Es braucht diese Gegenöffentlichkeit. Momentan merken wir das nicht. Wir merken eher das Gegenteil, dass man sagt, es geht uns nichts an und was haben die mit uns zu tun? Oder zum Teil sind sie auch der Meinung. Also da muss wirklich eine stärkere Erzählform aufgebaut werden. Und ich glaube, es muss klar sein, und wir zitieren da den Bundespräsidenten, der in einer Neujahrsansprache gesagt hat, wer sich an gewisse Regeln in Österreich nicht hält, und das sind sehr einfache Regeln, die das Grundgesetz oder Verfassung vorgibt, Menschenrechte schützen, Frauenrechte etc., etc., der hat bei uns nichts verloren. Ja. Und jetzt wissen wir, dass der Bundespräsident van der Bellen zwar jetzt neutral sein Amt parteifrei ausüben muss, aber trotzdem aus der linken politischen Sphäre kommt. Und wenn das der Bundespräsident sagt, müsste das ja eigentlich für alle gelten. Das heißt, wir haben so einen Appell drinnen, wo wir sagen, wir müssen die klaren Trennlinien setzen, egal ob eine NGO, der Lehrer, der Installateur, der Friseur etc., also die komplette Gesellschaft, wo wir sagen, es gibt einen Punkt, wo rote Linien sind, das mit unserer liberalen, freien Gesellschaft nichts mehr zu tun hat. Jegliche Toleranz, die man dann so dazwischen oder so Zwischenwelten, sind, glaube ich, negativ, wenn man sich jetzt die Entwicklungen der letzten Jahre wie diese Ramadan-Geschichte in der Schule anschaut. Ja? Und solange wir das nicht begreifen oder sehen, dann wird es schwierig, auch politische Maßnahmen zu setzen, die noch einen größeren Keil in die Gesellschaft treiben, weil das ist ja die große Gefahr. Und gleichzeitig auch wieder für diese radikalen Muslime die Bestätigung, sie sind gegen uns, sie verbieten uns jetzt das Kopftuch, da schaut's hier, wie sie uns unterdrücken, wir haben es euch immer gesagt. Ja. Und das, glaube ich, müssen wir begreifen lernen. Und wir brauchen ein Verständnis, dass wir ein Einwanderungsland sind, dass wir diese Leute brauchen, auch in einer xenophoben Gesellschaft, in der wir leben, dass wir sagen, okay, die gehören zu uns. Und ich glaube, wenn du jungen Leuten diese Identität gibst, dass du sagst, pass auf, du bist bei uns, du kannst die Religion ausüben, aber es gibt diese klaren Linien, dann hat er ein anderes Bewusstsein und sucht sich jetzt nicht diese Identität, die er vielleicht jetzt Eltern kommen aus der Türkei oder aus Syrien, er ist so verloren zwischen Orient und Okzident. Und das muss man diesen jungen Leuten geben. Das ist ein absoluter Marathon, da muss man viel Geld in die Hand nehmen. Aber ich glaube, das ist die einzige Option. Mhm.
Und ich meine, es ist schon so, die 12 Punkte, ich will jetzt nicht alle verraten und durchgehen.
Bitte Buch
das
kaufen,
ist schon,
ja.
Das ist schon auch, es klingt das Wort Verbote doch an einigen Stellen an. Also es ist TikTok-Verbot 14 bis 14 oder sogar an manchen Stellen bis 18. Es ist
ja, Jugendschutz.
ja, Ultima Ratio, Verbotsgesetz, wenn es gar nicht anders geht sozusagen. Und wie du gerade gesagt hast, einfach auch klare Grenzen aufweisen, was nicht geht. Also
das. Naja, vielleicht kann ich einen Satz zum Verbotsgesetz politisches Islam dazu sagen. Ja. Also unsere Überlegung, weil wir haben da wirklich sehr lange nachgedacht. Verbotsgesetze sind immer Gesinnungsgesetze. Ja. Was passt mir und was passt mir nicht? Bei einer Religion ist das überhaupt extrem kritisch. Also wo sind die roten Linien? Wer definiert, was ein politischer Islam ist, was Ideologie ist und was es nicht ist? Ja. Aber auf der anderen Seite sind wir sehr streng zu uns selbst auch. Ja. Wir haben ein NS-Verbotsgesetz. Wir dürfen gewisse Dinge nicht sagen, nicht zeigen. Das hat eine Berechtigung. Das ist aus einer Historie gegeben und die Gesellschaft hat das akzeptiert. Die sagt, okay, das braucht es, weil es gibt noch immer Gruppierungen, die der Meinung sind, sie müssten diese nationalsozialistische Politik oder diese Agenda irgendwie fortführen. Das akzeptieren wir. Und da müssen wir uns die Frage stellen, was akzeptieren wir bei anderen extremistischen Ideologien? Ja, der politische Islam, sobald eine Religion politisch wird oder in die Gesellschaft eingreift oder gesellschaftliche Grundprinzipien nicht mehr akzeptiert, ist die Frage, wo ist die Grenze, dass ich es nicht mehr sagen darf. Und das, glaube ich, ist, was die Politik gemeinsam mit muslimischen Verbänden ausarbeiten muss, um hier eine klar definierte Regel aufzustellen. Und die ist, glaube ich, ganz einfach, weil es gibt Grundprinzipien und die haben wir lange erkämpft und wenn die nicht eingehalten werden, dann gibt es ein Problem.
Zum Beispiel sowas wie eben mit Tod drohen und umbringen und ja, genau. Leben und so weiter. Wobei ich natürlich glaube, nicht natürlich, aber ich denke mir, dass der Unterschied ist, das Verbotsgesetz ist aus historischen Gründen, wir wissen, dass nach dem Zweiten Weltkrieg, nach Holocaust entstanden, in einer Zeit lange vor dem Internet und vor Massenmedien, wie wir sie heute kennen. Die Frage ist,
ob dieser Hebel noch wirkt.
Ob der noch wirken kann, wenn er nur über uns wirkt. Also wie kannst du es dann zum Beispiel verhindern, dass Menschen sich die salafistischen Inhalte, die zu allen möglichen Dingen aufrufen, aus anderen Ländern sich nicht trotzdem reinziehen.
Wenn ich ein Verbotsgesetz mache, also wir diskutieren ja auch, also ich bin ja der Meinung, dass man Social Media Plattformen auch in einer gewissen Form unter das Mediengesetz geben möchte. Mhm. Ja. Also die Presse wird jetzt keine Hasspredigt eines Islamisten abdrucken, einmal und nie wieder. Dann wird es die Zeitung in der Form nicht mehr geben. Ja. Es wird auch das Fernsehen keine IS-Enthauptungsvideos zeigen. Also die Plattformbetreiber sagen, okay, Meinungsfreiheit, wir haben damit nichts zu tun, wir sind nicht verantwortlich für die Inhalte, geht es in strafrechtliche rein, ja, okay. Diese ganzen Prediger oder auch die Rechtsextremisten wissen natürlich ganz genau, wo die roten Linien sind. Ja. Die surfen ganz, ganz knapp immer am Strafrecht vorbei. Ja. Also, und sobald irgendwas ist, weiß man irgendwie, okay, das ist so die Grauzone. Ja. Und da ist die Frage ganz einfach, ob eine Gesellschaft das akzeptieren muss, dass man zwar einen Jugendschutz hat, dass Kinder gewisse Dinge nicht dürfen, nicht rauchen, keinen Alkohol trinken, in kein Pornokino gehen, aber in ihrem Zimmer über soziale Kanäle Inhalte konsumieren können, die wir uns nicht im Entferntesten vorstellen können. Also das ist ja kein Kindergarten dort. Ne? Und das ist die Frage, die politisch geklärt muss, wie weit kann man gehen, also was ist akzeptiert und was dann nicht. Und ich glaube, wenn man Plattformbetreiber mit einem Mediengesetz oder ich sage jetzt einmal mit einem Verbotsgesetz, politischer Islam, dann ist die Plattform, wenn es auch nicht unter das Mediengesetz fällt, trotzdem juristisch haftbar zu machen, weil sie einfach diese Inhalte akzeptiert, obwohl sie weiß, dass in diesem Land, wo das ausgesprochen nicht erlaubt wird. Und ich glaube, die Plattformen kannst du nur nicht mit Gesetzen, also es gibt zwar diesen Digital Service Act der EU, das werden wir schauen, was das funktioniert, sondern ich glaube, dass man das nur finanziell aushungern kann. Und wenn ich sage, ich verbiete jetzt einmal TikTok unter 14 für ein Jahr, ist das ein Milliardenverlust für die, ja? Also an Werbeeinnahmen. Und ich glaube, dass das kommunistische China den Kapitalismus besser versteht als mittlerweile der Westen. Und ich glaube, dass es da durchaus Hebel gibt. Es braucht nur einen politischen Willen.
Das mag sein, ja. Ein Kapitel in eurem Buch heißt auch das große Versagen. Mhm. Gemeint ist Versagen von Politik bis Moscheen bis Medien. Meine Abschlussfrage ist, wie selbstkritisch seid ihr denn? Welchen Anteil haben denn auch Medien und Journalisten einerseits am Erfolg der Islamisten und andererseits auch an der Frage, ob wir zu wenig hingesehen haben in den vergangenen Jahren? Und am Erfolg der Islamisten meine ich auch das Spiel, das vor allem Boulevardmedien, aber nicht nur, auch sogenannte Qualitätsmedien immer wieder machen, dass sie dann auch übertreiben und auch da einen Alarmismus an den Tag legen. Also ich finde, das ist so die beiden Worte. Wir bewegen uns zwischen Alarmismus und, naja, ist ja schon nicht so schlimm und wir schauen zu wenig hin. Was ist da eurer Meinung nach der Befund?
Also wir haben auch eine Analyse versucht, wie es zu diesen Problematiken kommen könnte und haben uns angeschaut, wer im Prinzip aller versagt hat. Ja, und Und das fängt an von Europa über rechte Parteien, über linke Parteien, über Konservative, über eher Progressive, über Intellektuelle, über Sozialforscher, Migrationsforscher und eben auch Medien. Ja. Und ich glaube, dass wir Medien jetzt beginnend mit 2015, mit den großen Flüchtlingsbewegungen, so ein bisschen den Fokus verloren haben, einfach wirklich hinzusehen oder zu analysieren, was bedeutet das, wenn x Tausende in einer Stadt auf einmal wohnen. Was heißt das für die Krankenhäuser, für die Schulen, für die generell für ein Zusammenleben? Ich glaube, da ist einfach viel zu wenig geschaut worden. Aus Angst oder vorauseilendem Gehorsam, mir ist das auch selber passiert, wenn man solche Geschichten gemacht hat, ihr macht ja das Geschäft der Rechten. Ja? Ihr wisst ja gar nicht, was ihr tut. Ja? Und das ist so ein bisschen eine Schreibblockade. Kann ich jetzt da wirklich hinschauen und sagen, das gibt das Problem in gewissen Schulen? Oder wäre ich dann sofort als Rassist oder Islamophob geframed? Oder generell, ich übertreibe und das ist ja, ich wohne da am Land, da gibt es das überhaupt nicht. Ja. Und unsere Erkenntnis ist auch in dieser Recherche gewesen und wir haben uns sehr viel mit dem Thema beschäftigt, vor allem der Clemens seit wirklich 15 Jahren, der wirklich tief in diesen Communities drinnen ist, der sogar in tschetschenischen Boxclub irgendwie Mitglied war, um zu verstehen, wie die Jugend tickt. Wir leben einfach in Parallelwelten, wir verstehen das gar nicht. Und ich habe viele Sachen so Bekannten erzählt und Freunden erzählt, die haben das zum Teil gar nicht geglaubt. Ja. Also wenn ihnen sagt, da gibt es einen Prediger, der hat 1 Million Follower, dann schauen sie dich an, was ist TikTok, was sind Follower, wer ist das überhaupt? Ja. Und ich glaube, da haben wir viel zu wenig hingeschaut. Und wenn man sich anschaut, diese Genese auch in der Berichterstattung, also wenn du in der Presse vor 8, 9 Jahren geschrieben hast, Brennpunktschule, hätte wahrscheinlich alle gesagt, schreibst du wie der Boulevard, es ist ja furchtbar. Mittlerweile ist das ganz normal, ja, dass man sagt, okay, man schaut da hin. Und ich finde es wichtig, und ich finde es auch wichtig, wir müssen mit diesen Communities einfach in einen Diskurs treten. Also wir brauchen auch viel mehr Diversität in Redaktionen, die viel mehr verstehen, was da draußen passiert. Weil wenn du nicht ansatzweise einmal drinnen bist, oder weißt, wie die Familie aus Syrien auf 2 Zimmern lebt, mit 8 Kindern und 2 Fernseher und 8 Handys und die keine Zeit haben, zwischen Putzen und Bauarbeiter irgendwie die Kinder zu betreuen. Ja. Also wenn das nicht das Verständnis drinnen ist, dann glaube ich, tun wir uns wirklich schwer in der Berichterstattung. Drum ist es auch ein bisschen ein Appell von uns, dass man sich in dieser Migrations- und Integrationsdebatte nicht von tagespolitischen Zurufen steuern lässt, sondern wirklich dahinschaut und dann wirklich konstruktiv einen konstruktiven Journalismus in dieser Hinsicht betreibt. Weil in der Vergangenheit sind einfach viele Fehler passiert, wo man das einfach nicht auf die leichte Schulter genommen hat oder einfach nicht hingeschaut hat oder es war nicht im Blick. Und jetzt auf einmal ist es ganz groß da und wir wissen nicht, wie wir damit umgehen können.
Und das ist eben wie ein riesengroßer Tsunami, genau, der uns da überrollt. Lieber Stefan, vielen Dank.
Gerne.
Eine Frage noch zum Schluss. Was wünscht ihr euch für dieses Buch?
Ja, eigentlich hätten wir uns gewünscht, bis wir es geschrieben haben. Wir haben es ja alle 3-4 Wochen umschreiben müssen, weil wieder ein neuer Terroranschlag war oder neue Verhaftungen, dass es eigentlich nie erscheinen hätte sollen. Viele sagen auch, Wahnsinn, super Zeitpunkt und toll, dass ihr das jetzt macht. Ich sage immer dazu, ja, leider. Was wir uns wünschen, einfach ein Verständnis zu kreieren, dass wir sagen, wir haben jetzt kein Buch gegen irgendwelche eine Gruppierung oder gegen eine Religion geschrieben, sondern dass alle verstehen, dass wir eigentlich ein Buch für uns alle geschrieben haben und einfach sehr klar auf diese Problematiken hinweisen und auch sagen, okay, es gibt Möglichkeiten, aber wie ich schon vorher erwähnt habe, da braucht es halt einfach ein gewisses Verständnis, dass man sich auch auf diese Communities einlässt und eine wirkliche Problemlösung sucht.
Lieber Stefan, danke, dass du da warst.
Sehr gerne.
Und viel Erfolg.
Danke.
Ja, das war Was wichtig ist am Freitag. Danke, dass Sie uns zugehört haben. Ein paar Informationen zum Buch, über das wir heute gesprochen haben, finden Sie in den Shownotes. Und mehr zum Thema dieser Folge lesen Sie auch diesen Sonntag in der Presse am Sonntag. Meine Kollegin Julia Neuhauser berichtet dort über das Problem des Ramadan-Fastens von sehr jungen Kindern an Wiener Schulen, über das wir in dieser Folge ja auch gesprochen haben. Den Link dazu finden Sie spätestens ab Samstag auch in den Shownotes dieser Folge. Ja, und wenn Sie Fragen haben, Anregungen, Lob oder Kritik, dann würde ich mich freuen, wenn Sie mir direkt schreiben an die E-Mail-Adresse podcast@diepresse.com. Machen Sie es gut, haben Sie ein schönes Wochenende und auf bald!